Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Und bei uns geht's heute um die aufsehenerregendsten Methoden der Propaganda und Täuschung im Internet, wie sie sich in den Dokumenten von Edward Snowden finden. Das sagt der amerikanische Journalist Glenn Greenwald über die neuesten Enthüllungen im Spähskandal diese Woche.
Dabei geht es um Manipulation von Nutzerverhalten durch Online-Tools beim britischen Geheimdienst GCHQ. Aber das Geheimnisse manipulieren, das ist eigentlich nicht neu. Es scheint aber ganz neue Dimensionen anzunehmen. Möglicherweise wird sogar die Demokratie auf ganz einzigartige Weise ausgehöhlt. Was genau dahinter steckt, das heute in Breitband mit Theresa Sickert
und Christian Möller. Herzlich willkommen. Und neben der Aushöhlung der Demokratie geht's auch um Demokratisierung, und zwar im Bereich Videoproduktion.
Denn das Equipment, das wird ja immer günstiger und jeder kann eigentlich heute potenziell konkurrenzfähiges Video mit seinem Smartphone beispielsweise drehen. Manche fürchten deshalb sogar den Tod der Videoproduktionsindustrie. Wir schauen da mal genauer hin.
Und wir hören natürlich auch wieder hin. Bei uns gibt's Netzmusik unter freien Lizenzen, wie zum Beispiel Creative Commons. Erkennen wir ja immer an dem kleinen CC-Siegel. Und das ist auch zu sehen bei Sam Brown aus den USA. Der ist ein regelrechtes Wunderkind. Gerade mal 18 ist er und schon Pianist, Komponist und Toningenieur in einer Person. Und auf seinem Debütalbum 37 Reasons gibt's vor allem klassische Popstücke, wie zum Beispiel auch den Song Who Cares?
We're fighting a battle. We're singing the same song, trying to find someone who cares as much as we do. We're climbing the ladder while we're sinking in this boat, trying to find someone who cares. Oh, I'm letting go.
Topic.
Sie tragen Namen wie Angry Pirate, Miniature Hero, Predator's Face oder Rolling Thunder. Das klingt schon fast nach Computerspielen und irgendwie ist das auch ein bisschen so. Die Frage ist allerdings, wer spielt hier mit wem und ob das wirklich so unterhaltsam ist.
Das sind nämlich Namen von Programmen, die der britische Geheimdienst Government Communications Headquarters GCHQ entwickelt hat. Und mit denen der Geheimdienstskandal möglicherweise neue Dimensionen erreicht. Man kann damit nicht nur massenhaft abhören, sondern auch massenhaft beeinflussen. Denn mit diesen Tools lassen sich unter anderem Ergebnisse von Online-Abstimmungen manipulieren.
Das geht aus kürzlich veröffentlichten Unterlagen auf der Nachrichtenwebsite The Intercept hervor. Die Unterlagen stammen von dem Whistleblower Edward Snowden. Über die Programme des GCHQ und deren Folgen für die Demokratie sprechen wir gleich. Vorher hören wir aber Anne Berger über Verhaltensmanipulation durch Online-Tools und natürlich auch, inwieweit der britische Geheimdienst dieses kognitive Hacking vorantreibt.
Lena C. ist entsetzt. Stündlich trudeln Schreckensmeldungen via E-Mail und Facebook bei ihr ein. In Ägypten werden Vögel ermordet. In der Eifel ist die Ausbeutung von 300.000 Hühnern geplant. Lena rettet sie alle. Aus dem gemütlichen Sessel und einfach per Mausklick. Online-Petitionen haben Konjunktur. Auf Plattformen wie change.org kann jeder problemlos eine Petition für oder gegen alles anleiern.
Wie erfolgreich diese werden, hängt offenbar nicht nur von den aktiven Nutzern ab, weshalb der basisdemokratische Grundgedanke von Online-Petitionen zunehmend in Frage gestellt zu sein scheint. Was wäre zum Beispiel, wenn Lena C. und ihre Gleichgesinnten von einem Computeralgorithmus generiert worden wären? Programme dieser Art wurden in dieser Woche in den geleakten Dokumenten von Whistleblower Edward Snowden gefunden und auf der Website The Intercept veröffentlicht. Der britische Geheimdienst GCHQ soll demnach nicht nur Daten aus sozialen Netzwerken speichern, sondern diese auch nutzen, um Inhalte auf Websites zu beeinflussen. Die Tools machen Überwachung und Kontrolle in ganz neuen Dimensionen möglich. Eine Underpass genannte Software etwa kann Online-Abstimmungen manipulieren. Mit Changeling können beliebige Mailadressen gefälscht und Mails unter falschem Absender versandt werden. Miniature Hero steht für Echtzeit-Skype-Überwachung. Steuert der britische Geheimdienst die öffentliche Meinung und den politischen Diskurs? Hackt er sozusagen die Demokratie? Der Publizist und Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehnbohm sieht in den Entwicklungen eine Bedrohung für die Demokratie.
Die neuen Verfahren des britischen Nachrichtendienstes ermöglichen es, ganz anonym über ein soziales Netzwerk Menschen zu diskreditieren, soziale Netzwerke zu sprengen, Online-Aktivisten zu lähmen. Und das hat eine völlig neue Qualität von Eingriffen in die Demokratie.
Schon seit den Anfängen des Web 2.0 wird sogenanntes Cognitive Hacking betrieben. Darunter fallen Angriffe auf Informationssysteme, die Nutzer manipulieren und zu bestimmten Handlungsweisen bewegen sollen. Das geht schon klein los. Ab 6 Cent verkauft fbmart.de Facebook-Freunde. Für 40 Euro kann jeder 500 Facebook-Likes erwerben. Kampagnen können so spielerisch an Fahrt gewinnen. Das staatliche Entwicklungshilfeprogramm USAID etwa förderte die Einführung von Sunsuneo, einem Twitter-ähnlichen Netzwerk in Kuba, in dem es unter anderem die ersten 500.000 User gekauft hat. Die Software des GCHQ kann weitaus mehr. In einem nächsten Schritt plant der Geheimdienst, Teile der Algorithmen öffentlich zu machen. Offiziell soll dies Start-ups fördern und die Überwachungstechnologie voranbringen. Im Sinne des Gemeinwohls und der Sicherheit sägen dann alle gemeinsam am Ast der Demokratie.
Und was das für den Ast der Demokratie bedeutet, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich mit Professor Carsten Weber. Jetzt gucken wir uns erstmal die Säge ein bisschen genauer an, und zwar mit dem Technikjournalisten Peter Welchering. Mit ihm sprechen wir jetzt darüber, wie die digitalen Werkzeuge des britischen Geheimdienstes GCHQ funktionieren.
Guten Tag, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Mit dem Tool Underpass, wir haben es eben schon gehört, wird das Ergebnis von Online-Abstimmungen manipuliert. Wie genau funktioniert das?
Ja, man kann dabei jede Art von Online-Abstimmung, auch von Online-Wahlen im sogenannten E-Voting manipulieren. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Techniken. Die nicht ganz so elegante Technik sieht einfach vor, dass sich der Nachrichtendienst in den E-Voting-Server reinhackt und dann einfach die Abstimmungsdaten manipuliert. Das wird vor allen Dingen bei Online-Petitionen gern gemacht. Dann kann man eine Online-Petition mal von 10.000 Unterstützern auf 3.000 runtersetzen oder, wenn man sie denn haben will, auch entsprechend erhöhen. Die zweite Methode, die hier angewendet wird, die ist ein wenig aufwendiger. Da geht es dann um abgesicherte Wahlen, wie beispielsweise in Estland, wo ja auch schon die Regierung per E-Voting gewählt wird. Da muss der Wähler mit einem Identitätsnachweis, wie etwa mit einer Chipkarte, tatsächlich sich an einen PC setzen und kann dann wählen. Und da hacken sich dann Geheimdienste ein, indem sie eine Webseite für das Online-Voting nachbauen, also die Original-Webseite, die tatsächlich dann das Wahlamt bereitstellt. Dafür haben sie ein Tool, das nennt sich Havoc. Und der Server mit dieser Webseite, mit der gefakten Webseite, der wird dann einfach zwischen Wahlserver und PC des Wählers gehängt. Und der Wähler weist sich dann per Chipkarte aus, der wählt, also macht sein Kreuzchen online. Und der Fake-Server, der ändert dann einfach die Wahl ab, falls nicht gewünscht wird, was der Wähler da gewählt hat, und gibt dann eben die gewünschte Wahl, das gewünschte Ergebnis mit dem Identitätsnachweis an den richtigen Wahlserver weiter.
Also das heißt, es geht jetzt nicht nur so um Petitionen, wie wir es gerade eben im Beitrag gehört haben, sondern wirklich zentral um Wahlen, wie sie auch für eine Demokratie entscheidend sein könnten. Es gibt noch ein anderes Tool, Changeling heißt das. Das versendet E-Mails unter falscher Identität. Wie funktioniert das genau? Was ist da das Ziel?
Ja, da haben wir es eigentlich mit zwei Methoden zu tun. Zum einen mit dem rein technischen Fälschen. Da muss ich beispielsweise die IP-Adresse, die Internetprotokolladresse zur Mailadresse auch fälschen. Die muss ja stimmen. Aber die Fälschung, die muss auch einer Internetprotokollrückverfolgung standhalten. Das heißt, ich muss, wenn ich etwa unter dem Namen Peter Welchering mit der Mailadresse peter@welchering.de eine Mail fälsche und die absende, etwa an Sie, dann auch darauf achten, dass eine IP-Rückverfolgung auch ergibt, ja, die hat Peter Welchering unter peter@welchering.de abgeschickt. Das heißt also, ich muss etwa die Internetprotokolladresse des Mail-Out-Servers fälschen, ich muss IP-Adressen von Knotenrechnern fälschen, der gesamte Beförderungsweg muss stimmig sein, sodass das eben echt wirkt. Und zum Zweiten muss das auch so geschrieben sein, wie in diesem Fall dann eben Peter Welchering schreibt. Das heißt, die Mail muss ich wie eine Mail des vermeintlichen Absenders lesen, mit seinem Wortschatz, mit seinen Sprachbildern, mit seinem Satzbau, seinen Redewendungen, aber etwa auch mit seinen Schreib- und Kommafehlern. Da gibt es übrigens auch schon ganz brauchbare Analyse-Software und ich habe die auch mal ausprobiert und die hat mir beispielsweise in meinem Fall gesagt, immer wenn ich unter großem Stress bin, dann schreibe ich Frau nicht nur mit einem großen F, sondern auch mit einem großen R. Das müsste dann etwa bei einer Mail unter Stress entsprechend berücksichtigt werden und nachgemacht werden, gefaked werden.
Also ein sehr komplizierter Vorgang. Ist das vielleicht bei dem Tool Clean Sweep etwas einfacher? Da geht es ja um Meldungen in sozialen Medien, die manipuliert werden, wo auch also die Texte einfach etwas kürzer sind.
Ja, wobei da kommen eigentlich ganz ähnliche Techniken auch zum Einsatz, denn in meiner Timeline oder Chronik, da werden dann eben gefälschte Posts von meinen Freunden angezeigt und nur ich kann die sehen. Da sollen ja auch die vermeintlichen Absender diese Posts nicht sehen, die erscheinen also nur sozusagen in meiner Timeline und das dient einfach der Meinungsbildung, das ist also Manipulation, denn man weiß, Nachrichten und Meinungen von Freunden beeinflussen mich sehr viel stärker als alles andere und ich bin dann geneigt, solch eine Weltsicht eben auch eher zu übernehmen. Und zweitens können mit Clean Sweep dann auch bestimmte Posts, etwa für eine ganze Liste von Facebook-Nutzern oder sogar für ein ganzes Land, einfach gesperrt unsichtbar gemacht werden. Also das dient eben auch sozusagen der traditionellen Aufgabe von Nachrichtendiensten, nämlich überwachen, verunsichern und zersetzen.
Gibt es denn wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, unter welchen Umständen uns solche Posts tatsächlich beeinflussen?
Ja, da gab es schon einige Untersuchungen. Zuletzt sind die auch bekannt geworden im Umfeld von Facebook, weil die auch gefilterte Nachrichten in einem Experiment hatten. Und bisher können wir tatsächlich als erwiesen betrachten, wenn bestimmte positive oder negative Nachrichten an Facebook-Nutzer kommen, dann ändert sich auch tatsächlich deren Stimmung. Es gibt noch keine wirklich gesicherten Erkenntnisse darüber, wie viele Nachrichten, wie viele Meinungsäußerungen man denn braucht, um beispielsweise einen Facebook-Nutzer zum Kauf eines bestimmten Produktes oder beispielsweise zur Wahl einer bestimmten Partei zu bewegen. Aber da gibt es durchaus schon ein paar Projekte, die im Augenblick in der Planung sind.
Peter Welchering ist Technik- und Wissenschaftsjournalist. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir reden hier gleich ausführlicher noch über Gründe und Auswirkungen solcher Manipulationstools für die Demokratie.
Vorher hören wir aber noch Musik von Cohen Jansen. Er ist DJ und produzierte auch selber elektronische Musik bis zu einem denkwürdigen Tag, an dem es zu einer Zusammenarbeit mit einem klassischen Komponisten kam.
Und die führte nämlich dazu, dass Cohen eine neue Liebe zu klassischer Orchestrierung und Soundtrack-artiger Bombast-Arrangement Angelegenheit entwickelte und auch umsetzte und auch seine Tracks wie zum Beispiel Taten, die könnten ohne weiteres aus einem Hollywood-Blockbuster stammen. In Breitband beim Deutschlandradio Kultur geht's heute um Manipulationsprogramme des britischen Geheimdienstes GCHQ, deren Existenz jetzt ein Dokument Edward Snowdens enthüllt hat. Und wir haben gerade schon mit dem Kollegen Peter Welchering gesprochen über die Funktionsweisen solcher Programme.
Was bedeutet aber diese Art Manipulation für freie Meinungsbildung und damit auch für Demokratie? Darüber haben wir bereits vor der Sendung mit Carsten Weber gesprochen. Er ist Professor für General Science of Technology an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Wir wollten zuerst von ihm wissen, welche Möglichkeiten es gibt, Netzwerke zu manipulieren und welche Methoden dabei angewendet werden.
Da gibt es sicherlich eine ganze Menge. Diejenigen, die man auch aus den klassischen Massenmedien kennt, also Radio, Fernsehen, Zeitung, wäre einfach, dass bestimmte Themen sehr prominent in Sendungen erscheinen, auf der ersten Seite oft angesprochen werden. In sozialen Medien kann man das genauso erstmal machen, beziehungsweise im Internet kann man es genauso machen. Also gerade in Diskussionsforen, in Blogs gibt es das Phänomen, dass dort Maschinen, also letztendlich Computer, Blog-Einträge schreiben mit einer bestimmten Tendenz, inhaltlicher Tendenz, um dann eben die Meinung der Leserinnen und Leser zu beeinflussen.
Aber das hat man auch schon mal erlebt, wenn man so in Foren rumliest und in sozialen Netzwerken glaubt zumindest, dass man da schon mal so einen Eintrag von einer Maschine gelesen hat. Und ich habe immer so den Eindruck, naja, eigentlich kann man das ganz gut erkennen. Was ist jetzt nochmal die neue Qualität, wenn die Geheimdienste das mit diesen Tools machen? Was ist der Unterschied?
Die Frage ist, ob wir das wirklich noch erkennen können. Wenn Sie aufmerksam die in den letzten Tagen in bestimmten Internetseiten gelesen haben, dann werden Sie vielleicht auf einen Artikel gestoßen sein, dass ein Programm etwa 2,7 Millionen Wikipedia-Einträge geschrieben hat.
Da schon kann man eine andere Dimension.
Ja, ne? Richtig. Da kann man schon eine ganze Menge machen und ich bezweifle inzwischen, dass wir so ohne weiteres das noch erkennen könnten, ob da sich eine Maschine äußert oder ein Mensch. Und insofern wäre die Möglichkeit massenhaft Blog-Einträge zu produzieren, Like-Button zu klicken, Tweets zu produzieren, die wäre dann schon so massiv, dass das fast schon eine neue Qualität darstellt. Denn so massiv in dieser auch ja quasi persönlichen Kommunikation konnte man das denn in den Massenmedien bisher nicht gestalten. Man muss dazu auch wissen, dass sehr, sehr viele Menschen, im Übrigen nicht nur junge Menschen, wie ja häufig das Klischee ist, sich ausschließlich aus dem Internet beziehungsweise aus sozialen Medien informieren, auch was politisches Geschehen angeht. Das heißt, sie werden dort eben dann sehr viel leichter erreichbar für solche persönlichen Ansprachen und sind dadurch natürlich auch leichter manipulierbar oder in ihrer Meinung beeinflussbar.
Jetzt hat ja wahrscheinlich der britische Geheimdienst keine kleine Menge Geld in die Programmierung dieser ganzen Tools hineingesteckt.
Vermutlich, ja.
Was sind mögliche Ziele, die er damit erreichen will, dass er so viel Geld dafür in die Hand nimmt?
Nun, Meinungsmanipulation haben wir ja schon angesprochen. Sicherlich ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt Informationsgewinnung, um einfach nicht mehr von bestimmten Dingen, vor allem eben also Terroranschlägen beispielsweise, überrascht zu werden. Das Problematische aus Sicht der Öffentlichkeit ist sicherlich, dass wir überhaupt nicht ermessen können, inwieweit solche Maßnahmen erfolgreich oder nicht erfolgreich sind. Wir also nicht abschätzen können, hier wirklich etwas verhindert wird, von dem wir wollen, dass es verhindert wird, oder ob hier sich Dinge verselbstständigt haben, staatliche Institutionen verselbstständigt haben und eigentlich ja auch nicht mehr unbedingt kontrolliert werden können.
Ist es nicht auch eine Art Waffe, wenn man eine Online-Öffentlichkeit manipulieren kann? Und vielleicht ist es nur die Online-Abstimmung zum Beispiel, die manipuliert wird, nicht die Wahl selber, aber es kann ja die Wahlentscheidung zum Beispiel auch beeinflussen, weil ich eben glaube, die Mehrheit der Bevölkerung interessiert sich für ABC, XY oder eine bestimmte Meinung. Ist das dann nicht vielleicht doch ein bisschen klein machen, wenn man sagt, es ist ja eigentlich auch nur eine Online-Öffentlichkeit, die hier irgendwie manipuliert wird?
Propaganda oder beziehungsweise Beeinflussung der öffentlichen Meinung, wenn man das als Propaganda bezeichnen möchte, das gibt es, seit es Massenmedien gibt. Das kann man schon im 19. Jahrhundert beispielsweise beobachten, ganz massiv. Insofern ist die Manipulation der Meinung einer Bevölkerung durchaus, hat den Charakter einer Waffe, könnte man schon so sagen. Sie bringen eine bestimmte Sichtweise auf Sachverhalte oder auf Aussagen in den Vordergrund und können andere Sichtweisen eben eher schwächen. Und damit können sie natürlich auch langfristig, zumindest kurzfristig glaube ich eher nicht, aber langfristig politische Entscheidungsprozesse Prozesse schon massiv beeinflussen.
Wenn jetzt der britische Geheimdienst so ein umfangreiches Paket an Tools sich hat schreiben lassen, müssen wir dann nicht eigentlich davon ausgehen, dass Ähnliches auch beim BND passiert?
Mit Sicherheit. Vermutlich nicht in dem Umfang, weil das Budget des BND wahrscheinlich kleiner ist.
Wir sprachen mit Carsten Weber, Professor für General Science of Technology an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg. Es ging um die potenziellen Auswirkungen von Cognitive Hacking bzw. die Auswirkungen von Manipulationstools auf die Demokratie. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Wenn sich ein Musiker ein neues Instrument kauft, dann kann das manchmal Folgen haben, von denen er selber gar nichts ahnt. Und das war auch bei dem Elektrokünstler Small Colin der Fall. Vorher hat er, wie üblich, mit Samples und Loops in seiner Musik gearbeitet. Dann hat er sich einen neuen Synthesizer gekauft und hatte plötzlich so viel Lust drauf zu spielen, dass er darauf verzichtet hat.
Und dann hat er stattdessen lieber die kompletten Tracks selbst live eingespielt und herausgekommen ist das Mini-Album Mono Box mit einer wundervollen Mischung aus Indie-Gitarren und entspannter Musik.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Tim Wieser und passend zur Sendung heute auch mit hohem Hackeranteil. Es geht um Julian Assange und um Edward Snowden, aber zuerst um den Softwarekonzern Microsoft.
Microsoft hat nämlich in dieser Woche den größten Arbeitsplatzabbau in der Geschichte des Konzerns angekündigt. 18.000 Stellen werden gestrichen. Tim, was steckt dahinter?
Ja, Microsoft muss sich neu aufstellen. Man will mit schlankeren Strukturen schneller auf die Bedürfnisse der Nutzer reagieren. Dass es zu größeren Veränderungen im Konzern kommen würde, wurde schon eine ganze Zeit erwartet. Wohl niemand hat aber wohl damit gerechnet, dass so viele Angestellte ihre Jobs verlieren. In einer Mail an die Mitarbeiter schreibt Microsoft-Chef Satya Nadella, dass die Entscheidung schwierig, aber nötig gewesen sei. Nötig wahrscheinlich auch deshalb, weil der Konzern in den letzten Jahren ein wenig den Anschluss verpasst hat. So sieht das zum Beispiel die CNN-Wirtschaftskorrespondentin Allison Kosick.
Microsoft hatte Schwierigkeiten, relevant zu bleiben, je wichtiger die Mobilsparte wurde. Als sie erstmals ihr Tablet Surface vorstellten, war das ein Reinfall. Microsoft versucht sich nun breiter aufzustellen, mehr als eine Firma zu sein, die Software für PCs anbietet und damit auch ein stärkerer Konkurrent für Google und Apple zu werden. Aber die Veränderungen kommen langsam.
Die meisten Stellen werden bei Nokia gestrichen, nämlich 12.500. Microsoft hat das Unternehmen letztes Jahr übernommen. Es ist ja leider nichts Ungewöhnliches, dass Leute gehen müssen, wenn ein Konzern den anderen schluckt. In Deutschland sollen die Streichungen aber nur im zweistelligen Bereich liegen.
Neuigkeiten gab es in dieser Woche auch von WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Der hatte gehofft, dass er die Botschaft von Ecuador in London nach 2 Jahren endlich wieder verlassen kann. Warum ist diese Hoffnung geplatzt, Tim?
Assange, der genießt ja in der Botschaft Asyl. Ihm droht eine Auslieferung nach Schweden. Gegen ihn gibt es einen europäischen Haftbefehl, weil er sich an 2 Frauen vergangen haben soll. Ein schwedisches Gericht hat in dieser Woche entschieden, dass der Haftbefehl bestehen bleibt. Assange-Anwälte hatten die Aufhebung beantragt. Die jahrelange Isolation des Australiers sei unverhältnismäßig. Die schwedische Staatsanwaltschaft viel zu langsam. Für das Gericht besteht aber weiter ein dringender Tatverdacht. Assange bestreitet die Delikte und weigert sich, für eine Befragung nach Schweden zu kommen. Er hat Angst, in die USA abgeschoben zu werden. Dort gilt er ja als Staatsfeind, weil er auf WikiLeaks Militärdokumente enthüllt hat. Jetzt muss der Australier weiter sein Leben auf 22 Quadratmetern in der ecuadorianischen Botschaft fristen, was er vor kurzem in einem ARD-Interview so beschrieb.
Am meisten vermisse ich meine Familie. Und außerdem würde ich gern wieder ein bisschen weiter als 8 Meter zum nächsten Haus sehen.
Und auch ein anderer Staatsfeind der USA hat sich in dieser Woche wieder zu Wort gemeldet. Edward Snowden, der hat vor Dropbox gewarnt. Warum das?
Der Cloud-Service sei sehr privatsphärenfeindlich. Das hat Snowden in einem Interview mit dem Guardian erklärt. Die Mitarbeiter hätten Zugriff auf die Daten, die man bei Dropbox so parkt. Das würde bei Geheimdiensten dann eben Begehrlichkeiten wecken. Dropbox wehrt sich gegen die Vorwürfe. Spiegel Online zitiert eine Sprecherin, dass das Unternehmen nicht in das Geheimdienstprogramm PRISM involviert sei. Datenschutz hätte äußerste Priorität. Snowden lässt sich von solchen Aussagen nicht beeindrucken. Er empfiehlt Dienste, die die Daten der Nutzer verschlüsselt speichern, ohne dass sie selber im Besitz dieses Schlüssels seien. Ganz konkret wirbt er für SpiderOak. Der Speicherdienst praktiziert wohl eine solche Zero-Knowledge-Politik.
Das waren die Medien und Meinungen heute mit Tim Wiese. Vielen Dank.
Gerne.
I remember the place.
Manche Netzmusiker sind einfach ein großes Mysterium. Strange zum Beispiel. Alles, was sich auf dem Creative Commons Portal herausfinden lässt. Die Band kommt angeblich aus einer kleinen Hafenstadt in der Nähe von Rom. Andererseits Punk oder vielleicht auch Metal braucht ja keine weitere Erklärung. Die müssen Sie einfach hören. Auch im Podcast gibt es nämlich im Anschluss immer unsere Musik aus der Sendung zu hören. Die Adresse dorthin ist breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Auf welcher Seite stehen wir eigentlich? Für Hacker war das schon immer eine wichtige und brisante Frage. Sind sie einfach nur Leute mit besonderen technischen Skills, die man einsetzen kann, wie man will, auch für kommerzielle Zwecke oder im Auftrag von Geheimdiensten?
Oder ist damit eine Hackerethik verbunden, eine politische Haltung? Das wird vor allen Dingen seit den Enthüllungen von Edward Snowden wieder verstärkt diskutiert und man hat den Eindruck, es gibt da so eine Art Politisierungsschub.
Aber ist das eigentlich überall so? Wie sieht es bei den Hackern in der USA aus, die aus einer anderen Tradition kommen?
Wir haben uns auf einer Konferenz umgehört in New York. Da findet an diesem Wochenende die HOPE statt. Das ist die wichtigste amerikanische Hacker-Konferenz. Dieses Jahr findet sie zum 10. Mal statt. Und unser Kollege Thomas Reintjes, der war gestern auf der HOPE.
Es ist Freitag, 10 Uhr. Ich blättere durch das Programm der HOPE-Konferenz, eine dünne Broschüre im A5-Format. Ich bin auf der Suche nach Sessions, in denen es um Politik geht. Ich will wissen, ob die amerikanischen Hacker eine Notwendigkeit sehen, ihre Demokratie zu retten. Die politischste Ankündigung, die ich im Programmheft finde, bewirbt gleich den ersten Talk im Raum Manning. Ich gehe hin. Es geht um das Thema Mending. Reparieren, verändern, machen als politischen Akt. Etwas zu reparieren statt wegzuwerfen könne eine Widerstandshandlung sein und nicht nur das Objekt selbst, sondern auch große Systeme verändern. Auf dem Panel sitzt auch Tiffany, Anwältin und Hackerin, die Autos auseinandernimmt und vor allem die Software in ihnen analysiert, damit andere bessere Kaufentscheidungen treffen können.
Ich will wissen, was die Dinge, die ich kaufe, über mich speichern, was sie tun und wie sie funktionieren. Deshalb nehme ich sie auseinander, damit man eine informierte Entscheidung treffen kann, ob man das kaufen will oder nicht.
Ob ich ein Auto kaufe, das mit proprietärer Closed-Source-Software läuft, kann ich entscheiden. Aber eigentlich wissen wir doch jetzt, dass wir längst die Kontrolle über unsere Software, unsere Hardware und unsere Daten verloren haben. Das Internet ist kaputt, haben Hacker auf dem Chaos Communication Congress Ende des Jahres in Hamburg gesagt. Wie wäre es also damit, das Internet zu reparieren? Darum geht es auch auf der HOPE, zum Beispiel im Talk von Harry Halpin. In einer Konferenzpause erreiche ich ihn per Skype. Er ist auf dem Weg zum Flughafen und kommt erst später in New York an.
Ich glaube, da gibt es zwei Philosophien, mit den Sicherheits- und Datenschutzproblemen umzugehen, die Snowden publik gemacht hat. Die einen sagen, das Internet ist kaputt, lasst uns ein neues machen. Die anderen sagen, lasst uns dieses Internet mit seinen Milliarden Nutzern nehmen und versuchen, es so sicher wie möglich zu machen. Mein Verdacht ist, dass letzteres produktiver ist.
Halpin arbeitet deshalb im World Wide Web-Konsortium W3C an offenen Standards und Protokollen für Kryptographie und soziale Netzwerke. Sich an dieser Arbeit zu beteiligen, dazu ruft Halpin auf der HOPE auf.
Das Tolle ist, wenn die Leute weltweit zusammen an diesen Protokollen arbeiten, in einem offenen Prozess, erreichen wir bessere Sicherheit und besseren Datenschutz. Die Leute, die das Netz reparieren wollen, sollten zu uns stoßen und mit uns herausfinden, wie das Netz aussieht, das wir wollen, und wie wir dieses Netz in den nächsten Jahren möglich machen können.
Sind die Leute bereit, sich zu engagieren? Die amerikanische Hacker-Community ist schließlich immer viel unpolitischer gewesen als die deutsche mit dem Chaos Computer Club, der ganz klare Positionen bezieht. Auf der HOPE macht sich der Unterschied bemerkbar. Die Konferenz hat kein Motto oder ein eher subtiles Motto. Auf der Website und den Leinwänden hier im Konferenzhotel prangen die Köpfe von 10 Persönlichkeiten, von Edward Snowden bis Rosa Parks. Sie werden als Dissenters bezeichnet. Andersdenkende. Ihre bunt eingefärbten Köpfe stechen aus einer grauen Menschenmasse heraus. Und trotzdem, Konferenzorganisator Eric Corley, a.k.a. Emanuel Goldstein, will damit keine politische Richtung vorgeben.
Yeah, it's about dissent, but dissent can be left-wing, can be right-wing. can be just alternative in different ways. Dissent is the epitome of being an individual. So that's what I think we all celebrate.
Andersdenken oder anderer Meinung sein könne man sowohl links als auch rechts im politischen Spektrum. Es gehe darum, das Individuum zu feiern. Corley hofft, dass die 10 Ikonen des Andersdenkens das Publikum inspirieren, dass viele zukünftige Snowdens auf der Konferenz sind.
Ja, ich denke, sie sehen die Macht, die eine Person haben kann. Aber man stelle sich tausende Snowdens vor, was das für eine Veränderung wäre. Die Zukunft von Edward Snowden sitzt direkt hier im Publikum.
Snowden selbst wird heute Abend die Keynote-Rede halten, per Videoschaltung. Wie die amerikanische Gesellschaft sind auch die amerikanischen Hacker geteilter Meinung über ihn. Einig sind sich aber wohl die meisten, dass er dazu beiträgt, die Community politischer zu machen.
Die Hacker sind generell politischer geworden, schon vor Snowden. Wir hatten Bradley Manning, Julian Assange, Anonymous war sehr politisch aktiv. Irgendwann in den letzten 20 Jahren haben die Hacker in den USA erkannt, dass politisch sein nicht unbedingt heißt, nicht technisch zu sein. Die Hacker-Community wächst und gewinnt an Bedeutung.
Rund 2000 Teilnehmer sind auf der 10. HOPE-Konferenz in New York City, mehr als je zuvor. Ihr Engagement sei sehr unterschiedlich, erzählt mir Aesthetics, einer der Organisatoren. Manchen reicht es schon, etwas zu retweeten. Er sieht es so, dass die Arbeit an Technik auch schon politisches Engagement ist.
In the way that I view technology, technology is a tool.
Technik ist für mich ein Werkzeug, um Meinungs- und Redefreiheit zu ermöglichen. Der Sinn von Free Speech ist doch, denjenigen eine Stimme zu geben, die ansonsten nicht gehört werden. Und genauso ist für mich der Sinn von Technik, mit Werkzeugen wie Tor oder Anonymisierungstools Menschen zu ermöglichen, dass ihre Stimme gehört wird.
Der Hacker Aesthetics war das im Beitrag von Thomas Reintjes von der Hacker-Konferenz HOPE in New York. Snowden wird auch heute noch genau auf dieser Konferenz sprechen, und zwar im Livestream, zugeschaltet aus Russland.
Long, long time. They've worked together through wind and weather, side by side. Honest toil for those who need them, who keep and feed them from the soil. But when the working day is over, Samson dreams of running free, of jumping fences and flying like the wind. Delilah knows to let him be. Day by day, they haul and carry, no time to tarry, such a heavy load. Speed the plow and guide the harrow, straight as an arrow, and down that road. But when the working day is over, Delilah dreams of running free, of chasing rainbows and of dancing on the sand. Samson knows to let her be. Thank you. Light and steel serve to remind us that love and kindness show the way. Blood and bone have finer fettle than oil and metal, come what may. And now the working day is over, both can dream of running free, of quiet shelter and blazing in the sun, and all the world will let them be.
Musik vom Singer-Songwriter Topher Gilfin in Breitband beim Deutschlandradio Kultur. Und Topher Gilfin ist ein Musiker, der benutzt die Creative Commons Lizenz als ziemlich cleveres Marketinginstrument. Den Song Seaman's Dreams, den hat er zuerst unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, die Download, Veröffentlichung und Weiterverarbeitung erlaubt.
Aber es handelt sich hierbei nur um eine Vorabversion des Songs. Die fertige Variante wurde nämlich deutlich aufwendiger produziert, enthält noch ein Cello-Spiel von Wendy Weatherby und kann aber nur gekauft werden. Das Cello in der CC-Version klingt tatsächlich eher so ein bisschen künstlich. Ne? Ja. Trotzdem finde ich, Samson Dreams braucht sich absolut nicht zu verstecken.
Aber du versteckst dich ja bald wieder, ne? Ich glaube, du fährst jetzt in Urlaub demnächst.
Ja, ja. Ich bin bald wieder unterwegs.
Machst du da eigentlich, wenn du dich schon versteckst, irgendwie Videos dabei, damit man das hinterher dann wenigstens sehen kann?
Ja, denn eigentlich habe ich ja immer mein Smartphone dabei. Ich habe eigentlich auch immer, wenn ich in den Urlaub fahre, meine Spiegelreflexkamera dabei. Und sowohl Smartphones als auch Spiegelreflexkameras können ja mittlerweile auch in HD drehen.
Ziemlich gute Bilder.
Genau, ja. Und machen richtig gute Bilder.
Da kann man dann eigentlich fast professionell mitarbeiten, oder?
Ja, durchaus.
Und wenn jetzt die technische Entwicklung so weitergeht und mehr Leute sich so Equipment leisten können, dann ist ja so ein bisschen die Frage, braucht man zum Videodrehen dann überhaupt noch Profis?
Ja, und genau diese Frage, die beschäftigt auch Kevil Fury, und zwar beim Tech Open Air in dieser Woche. Er hat dort einen Vortrag gehalten unter dem Titel Der Tod der Videoproduktion. Seine These ist, die Videoproduktion unterliegt einem radikalen Wandel, weg von der professionellen Produktion hin zu privater Teilhabe an eben genau diesem Bereich.
Und das Tech Open Air, das ist ein interdisziplinäres Technologiefestival. Diese Woche lief das in Berlin und Autorin Eva Reisig war bei dem Vortrag vom irischen Startup-Gründer Cathal Fury in der Teppichfabrik am Ostkreuz dabei.
Well, largely video is becoming democratized and people are going to start telling stories themselves.
Um seine These einer demokratisierenden Revolution in der Videoproduktion zu untermauern, spielt Cathal Fury seinen Zuhörern einen Konzertmitschnitt der amerikanischen Rockband Linkin Park vor. Der Song schallt in bemitleidenswerter Qualität aus einem winzigen Lautsprecher, den der irische Startup-Gründer provisorisch aufgestellt hat. Es geht aber ja auch vor allem um den dazugehörigen Musikclip, der auf einer Videoleinwand daneben zu sehen ist. Zusammengepuzzelt aus gut 100 Stunden Material und unzähligen Perspektiven. Den Handyvideos, die 1400 Konzertbesucher auf Furys Plattform Fan Footage hochgeladen haben. Die Idee von Fan Footage ist denkbar einfach und sehr pragmatisch. Jeder, der sein Konzertvideo hochlädt, bekommt es mit professioneller Audiospur unterlegt zurück. Die Künstler können im Gegenzug das Material ihrer Fans nutzen. Noch liegt die Auswahl des Contents, wie bei dem Linkin Park-Video, allerdings nicht bei den Konzertbesuchern. Teil der Übergangsphase, sagt Cathal Fury.
Der letzte Schritt ist, du bist der Regisseur. Du entscheidest zu jedem Zeitpunkt, was du sehen willst. Das ist noch so ein Teil der Videoindustrie, der gerade revolutioniert wird.
Seine Plattform sei auch nur ein Beispiel von vielen für den Wandel in der Videoproduktion.
all the statistics about video show that.
Alle Statistiken über Videos zeigen, dass sie das Internet übernehmen. Sie machen einen großen Teil der eingestellten Inhalte aus. Die Leute können direkt daran teilhaben, egal ob sie Inhalte aufnehmen oder sie teilen. Sie sind aktive Rezipienten, die sich ihren eigenen Weg durch den Content suchen. Und diese Idee hat eine große Kraft.
In der obersten Etage der alten Teppichfabrik, beim Tech Open Air, ein Ausstellungsraum, steht Clarissa Steinhöfel, Mitbegründerin eines Startup-Unternehmens. Ihr fällt auch gleich ein Beispiel für eine unkomplizierte Teilhabe an Videoproduktionen ein. Eine App mit einfachem Schnittprogramm, die aus selbst aufgenommenen Mini-Videos ohne viel Aufwand ein virtuelles Jahrestagebuch erstellt, aus 365 Sekunden Material. Für sich selbst oder zum Teilen und Zusammenstückeln aus Material anderer Nutzer.
Und dann kannst du hier mit der Schere super easy schneiden.
Gründe für den Zulauf an neuen Videoplattformen und Apps gibt es reichlich. Teilhabe, Mitteilungsbedürfnis, eine schöne Erinnerung. Und eben nicht unbedingt nur die eigene. Kollektive Erlebnisse und die Kraft des Mashups.
Man will das ja alles nochmal erleben im Nachhinein. Und man kann natürlich für sich selbst Fotos machen und vielleicht auch mit anderen teilen und Videos machen. Aber wenn ganz viele Leute auch nur eine Sekunde aufnehmen und ich von einem Festival mit 5000 Menschen vielleicht ein 10-minütiges Video habe aus der Perspektive von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen, ist das natürlich viel geiler, als wenn ich das alleine mache.
Der Reiz liegt in der Möglichkeit der Echtzeitdokumentation. Und das nicht nur bei Musikfestivals oder Sportveranstaltungen, sagt Florian Mundhenke, Professor für mediale Hybride an der Universität Leipzig.
Ich habe ja auch ganz oft dann Insider-Videos, also von Leuten, die tatsächlich vor Ort beteiligt sind, die dabei sind und die dann Prozesse auch mitbekommen, an die jetzt professionelle Reporter mit einem größeren Team, mit 3-4 Mann gar nicht herankommen würden.
Die aktive Teilhabe ist trotz des oft gegenteiligen Eindrucks insgesamt aber immer noch gering. Auch für nutzergenerierte Inhalte wie Videos gilt grob die 110-1-Regel, sagt Florian Mundhenke. 100 schauen es sich an, 10 liken es, nur einer kommentiert dann auch. Neue Apps oder einfache Schnittprogramme könnten tatsächlich die entscheidende Rolle spielen.
Ich denke, dass auch diese Hürde, dass sehr wenige sich doch im Endeffekt beteiligen, dass die noch herabgesetzt wird, dass ich sozusagen noch einfachere Möglichkeiten habe, mich auch zu beteiligen und dass das sozusagen auch ein Vorteil der technischen Entwicklung sein wird.
Tatsächlich also eine Demokratisierung?
Grundsätzlich reden wir eigentlich in Bezug auf diese ganzen Prozesse, die sich damit ergeben, also nicht nur auf die Videoproduktion, sondern was zum Beispiel auch das Social-Media-Feedback anbelangt oder insofern auch Nutzer ja Inhalte selber delegieren können, also auswählen können und sich neu zusammenstellen können, davon, dass das zu einer Demokratisierung beiträgt. Es ist aber in den meisten Fällen natürlich auch noch so, dass die grundsätzliche Auswahl und Produktion der Inhalte auf Seiten der professionellen Medienproduzenten liegt, sodass man nicht von der tatsächlichen Demokratisierung im politischen Sinne sprechen kann.
Noch nicht, würde Carol Fury wahrscheinlich sagen. Alles Teil der Interimsphase. Nachfrage zurück beim Tech Open Air in Berlin. Wie nah ist er denn nun wirklich, der Tod der professionellen Videoproduktion?
Der Titel meines Vortrags, Der Tod der Videoproduktion, war absichtlich etwas provokativ. Ich denke, es wird immer eine Nische geben für professionelle Videoproduktion mit großen Crews und teurem Equipment. Aber der Trend geht sicherlich dahin, dass die Leute ihre Geschichten selbst erzählen, statt von professionellen Produzenten entscheiden zu lassen, wie sie diese Geschichten zu erzählen haben.
Start-Upper Cathal Fury in einem Beitrag von Eva Reisig über die Zukunft der Videoproduktion beim Technologiefestival Tech Open Air in Berlin.
Und Open Air ist ein ziemlich gutes Stichwort. Wir wollen nämlich noch ein bisschen was vom schönen Wetter
haben. Yeah.
Und deswegen verabschieden wir uns für heute bei Breitband mit einer letzten Netzmusik.
Und zwar kommt die von Fabian Measures aus Bradford in Großbritannien, der großer Fan von japanischer Computer-Rollenspielmusik, wie zum Beispiel Zelda ist.
Ja, und das hört man seinen Instrumentals auch an. Dimension Dash könnte ohne weiteres aus einem dieser Rollenspiele stammen.
An den Mikrofonen hörten Sie heute bei Breitband, damit wir jetzt also auch schnell verabschieden uns können. Theresa Sickert und
Christian Möller.
Gleich kommen hier die Nachrichten, danach hören Sie Rang 1, das Theatermagazin. Wir werden uns jetzt also nach draußen verziehen. Sie können aber auch draußen weiterhin Deutschlandradio Kultur hören, und zwar im Livestream. Und unsere Sendung gibt es nochmal als Podcast.